Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich auf ein Gespräch mit dem Schauspieler Klaus-Maria Brandauer. Schön, Herr Brandauer, dass Sie ins Studio gekommen sind. Herzlich willkommen.
Sehr gerne bin ich hierher gekommen.
Ich habe Sie um einen Gefallen gebeten, um ein verfrühtes Ostergeschenk sozusagen. Ich habe mir nämlich von Ihnen gewünscht, dass Sie uns zu Beginn dieser 2-Stunden-Gespräch den Osterspaziergang aus Goethes Faust lesen. Und ich freue mich sehr, Sie haben zugestimmt. Und weil wir das Osterei jetzt nicht verstecken wollen, präsentieren wir es gleich am Anfang. Würden Sie lesen?
Vom Eise befreit sind Strom und Bäche, durch des Frühlings holden, belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dorther sendet er fliehend nur ohnmächtige Schauer körnigen Eises in Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben. Alles will sie mit Farben beleben. Doch an Blumen fehlt's im Revier. Sie nimmt geputzte Menschen dafür. Kehre dich um, von diesen Höhen nach der Stadt zurückzusehen. Aus dem hohlen, finsteren Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heute so gern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber aufgestanden. Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der Straßen quetschender Enge, aus der Kirchen ehrwürdige Nacht, sind sie alle ans Licht gebracht. Sieh nur, sieh, wie behend die Menge durch die Gärten und die Felder zerschlägt, wie der Fluss in Breit und Länge so manchen lustigen Nachen bewegt und bis zum Sinken überladen entfernt sich dieser letzte Kahn. Selbst von des Berges fernen Pfaden blinken uns farbige Kleider an. Ich höre schon des Dorfs Getümmel. Hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet groß und klein. Hier bin ich Mensch. Hier darf ich sein.
Klaus-Maria Brandauer liest den Osterspaziergang aus Goethes Faust. Hat der eine Bedeutung für Sie?
Ja, ich habe das schon einige Male gelesen. Erstens mal schon in der Schule und das hat mir immer einen großen Eindruck gemacht. Und natürlich kennt man ihn auch vom Faust, das ist ja vollkommen klar. Und das ist irgendwie etwas, womit man sich sofort anfreunden kann. Mhm. Nicht? Es sind die Jahreszeiten gegeben. Es ist also der Ablauf, jedenfalls in unserem Breitengraden, ist das herrlich, dass wir so 4 Einteilungen haben. Das schätze ich sehr, wenn Sie also drei Jahre hintereinander in Los Angeles leben und nirgendwo hin. Da brauchen Sie zwar nur ein Hemd oder 2 zum halt gerade gegenwaschen und die Jahreszeiten sind gar nicht da. Aber das ist bei uns hier in Mitteleuropa ganz großartig und besonders, wenn man in den Bergen lebt, so wie ich, wo es Schnee gibt.
Sie sagen es gerade, ich wollte Sie nämlich fragen, wo rufen Sie, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, in den Bergen?
Also, ich habe da überhaupt keine Probleme. Ich kann das überall sagen und meistens denke ich es mir auch. Ja? Wenn mir etwas richtig gut gefällt oder ich auf Menschen treffe, dann denke ich eigentlich, das finde ich interessant, oft an dieses Gedicht.
Klaus-Maria Brandauer, am heutigen Karfreitag, 2 Stunden unser Gast im Deutschlandfunk Kultur. Auf der Bühne kennt man ihn zum Beispiel als Wallenstein oder auch als Jedermann im Kino. Denken viele an Mephisto oder auch an den Gegenspieler von James Bond. Klaus-Maria Brandauer feiert dieses Jahr 80. Geburtstag und 60. Bühnenjubiläum. Klaus-Maria Brandauer im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben uns wegen des Feiertages vorher getroffen und das Gespräch aufgezeichnet. Herr Brandauer, wie begehen Sie Karfreitag?
Ich werde mit den Kindern, meiner Frau und den Kindern in Altaussee sein, dort, wo ich geboren bin und wo wir eigentlich die wichtigen Tage im Jahr, wenn es geht, gemeinsam verbringen. Mhm. Und ich habe sehr viele Freunde und natürlich auch Verwandte in der Gegend. Da geht es wieder hoch her bei uns. Ja.
Sie sagen die wichtigen Tage im Jahr. Also so.
Naja, Weihnachten, Karfreitag, selbstverständlich. Dann alle Geburtstage. Es geht jetzt nicht nur um die Liturgie. Es geht natürlich auch, wann ist wer geboren, und dann feiern wir den Geburtstag. Mhm. Es gibt aber immer was zu feiern, denn ich stamme aus einem Ort, wo, wenn man an einem Gasthaus vorbeifährt und Musik herauskommt, da weiß man nicht, ob es eine Hochzeit ist oder eine Taufe oder eine Beerdigung. Das ist ganz merkwürdig, aber die Musik ist da.
Ich habe nach Karfreitag gefragt, weil Sie ja auch bekennender Katholik sind, oder? Kann ich doch so sagen. Sind
ja, Sie? Ich bin aufgewachsen und erzogen und mir hat das von Anfang an irgendwie eine große Freude bereitet. Ich war auch Ministrant und es war irgendwie für mich klar, dass ich mit der Geschichte von Jesus was anfangen kann. Mhm. Aber da ich jetzt um meinen Geburtstag herum überall lese, dass, was für ein bekennender Katholik ich bin und so weiter, weiß ich gar nicht, wo das herkommt. Es stimmt, ich bin noch bei der Firma.
Wahrscheinlich kommt das daher, weil immer mehr Menschen austreten aus der Kirche und weil wir es dann tatsächlich registrieren, wenn einer so durch sein ganzes Leben sagt, ich bin gläubig.
Ja, aber ich kann nichts machen und ich habe mich oft, vor allen Dingen so als Heranwachsender, im Zusammenhang mit den Freunden, die ich hatte, die gesagt, hör doch auf mit der Kirche und so. Ich hatte kein Problem, wenn die einfach sagen, das sagt ihnen nichts, mir sagt es was bis heute und ich bin froh, dass ich mich immer wieder damit beschäftigen kann. Ich glaube einfach an die Schöpfung.
Also, dass da jemand, dass da etwas ist.
Ich will daran glauben. Oh. Ja, ich will. Aber das heißt ja nicht, dass ich da falsch liege.
Ich finde ganz witzig, weil Sie lesen ja häufig und Sie sagen auch, dass Sie sehr viel mit dem Filmemacher Louis Buñuel anfangen können, beziehungsweise mit seinen Erinnerungen. Und da hat er ja dieses wunderbare Kapitel, ein Kapitel überschrieben, Atheist von Gottes Gnaden.
Das war ein Buch von ihm und ich habe immer zusammen mit meiner Frau also das gelesen, weil da kann man sich eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde einfach unterhalten und dann schläft man ein. Ja. Und dann gab es das Kapitel, das hieß Ein Atheist von Gottes Gnaden.
Das ist eine unglaubliche Überschrift.
Und da haben wir schon bei dem Titel so gelacht, weil das so faszinierend, fast irgendwie, man kann nur sagen, fast durchtrieben gedacht ist. Ja. Ja, fantastisch.
Momentan treten Sie mit einer Lesung auf. Fast ein Hamlet, mein Mephisto, ein Ödipus für jedermann, heißt diese Lesung. Und ich war neulich auf der Lesung in Leipzig im Gewandhaus. Der längste Text ist das Kapitel Der Großinquisitor aus Dostojewskis Die Brüder Karamasow. Und vielleicht sage ich jetzt kurz was zum Inhalt. Jesus kommt zu Zeiten der Hexenverbrennung auf die Erde zurück, also genauer gesagt nach Sevilla. Er wird erkannt natürlich und er wird gefangen genommen. Er soll auf den Scheiterhaufen und am Abend, bevor er auf den Scheiterhaufen soll, kommt eben der Großinquisitor zu ihm in den Kerker und erklärt ihm, dass er Jesus die Ordnung stören würde. Also die Ordnung, mit der die Kirche die schwachen Menschen vor der Freiheit, die Jesus vertritt, schützen will. Diese Freiheit sei eben nichts für die Schwachen, für die durchschnittlichen Bürger. Was verstehen Sie unter dieser Freiheit?
Die Freiheit, das heißt es ja schon, dass einem das jemand gewährt. Ja, es muss jemand geben, der sagen, von mir aus kannst du frei sein. Das war ja das, was geschehen ist in der Befragung. Also Jesus war nicht in der Lage zu sagen, bitte, ihr müsst dieses und das machen, damit ihr mit mir kompatibel seid. Mhm. Sondern die Menschen müssen die Freiheit haben, selber zu entscheiden. Ja, das ist das Notwendige.
Und wenn das nicht der Fall ist, dann besorgen andere Leute die Arbeit, die man selber machen muss. Und das geht eigentlich immer schief. Das sind Versprechungen und Versprechungen. Und in dieser Geschichte hat der Jesus einfach ganz klar entschieden, ich denke aus mir und in Gott und ihr müsst das machen, was ihr, nachdem ich euch die Dinge erzählt habe, für richtig haltet.
Diese Freiheit, also weil ich fand das so interessant, den Gedanken, dass Freiheit nichts für Schwache ist. Also dass Freiheit auch manchmal schwer zu tragen ist.
Naja, wenn Sie frei sein wollen, dann müssen Sie das, was Sie für Freiheit halten, auch dafür kämpfen. Es, wenn Sie wollen, anderen Leuten mitteilen. Sie müssen sie nicht zwingen, dass sie auch so denken, aber es ist ein Prozess, zunächst mit einem, mit sich allein. Und dann können wir mit den anderen darüber reden. Also das ist ein sehr komplizierter Vorgang, wenn man das besprechen möchte. Wie überhaupt Religion eine riesige Schwierigkeit für die Menschen darstellt. Warum eigentlich? Man kann doch sagen, ich kann eigentlich ohne das Gefühl, es gibt ein übergeordnetes Wesen und da will ich hin und da will ich dann endgültig wissen, worum es eigentlich geht. Denn hier werden wir wahrscheinlich nicht drauf kommen, obwohl man sich's einbildet. Und das heißt, jetzt ist es eigentlich nur vorübergehend. Auch ich kann ja nur sagen, mir gefällt diese Geschichte, mit Jesus kann ich was anfangen. Außerdem brauche ich jemanden, den ich ab und zu, ich weiß nicht, am Abend ein kleines bisschen mich mit ihm unterhalte für mich. Und wenn mein Sohn dabei ist, dann werden wir uns auch überlegen, was wir ein bisschen an dem Tag besprechen können. Ich kann damit etwas anfangen und ich möchte auch ohne diese Gedanken nicht leben.
Wir sind im Gespräch mit Klaus-Maria Brandauer. Ich habe ja eben erwähnt, dass ich neulich in Leipzig war, auf Ihrer Lesung. Der Besuch in Leipzig hat mich sehr beeindruckt, wenn ich das nochmal sagen darf. Dieser riesige Zuschauerraum im Gewandhaus war ausverkauft, so gut wie ausverkauft. Auf der Bühne eben nur ein Stuhl, ein Tisch, auf dem liegen zwei Bücher. Die benutzt Klaus-Maria Brandauer aber nur als Stütze für sein Manuskript. Das lehnt er dann daran. Dann kommt er, schlägt den Hefter auf und beginnt. Da gibt es keine Einführung, da gibt es keine Begrüßung. Da gibt es Lesung pur. Und das Publikum, und das war das Beeindruckendste im ersten Moment, das Publikum war mucksmäuschenstill. Sie, Herr Brandauer, vertrauen da ganz auf Ihre Ausstrahlung bei so einer Lesung, oder?
Naja. Ich habe natürlich meine Erfahrung gemacht seit vielen Jahrzehnten, dass ich schon in der Schule, wenn ich was vorgelesen habe, dass man mir zugehört hat. Und dass es nicht nur die Mitschüler waren, die eher nicht, weil die gesagt haben, jetzt fängt er wieder an zu lesen, weil er halt Bücher gelesen hat, sondern auch die Lehrer. Also irgendwie dachte ich, ich bin mit mir und mit dem Lesen auf der richtigen Seite. Und ich habe dann sehr früh angefangen, weil das auch ein bisschen was zum Verdienen war, dass ich Lesungen gemacht habe in Wirtshäusern oder in anderen Institutionen. Und das hat mir große Freude bereitet. Also es war irgendwie angenehm, wenn 20, 30, 50 oder auch 100 Leute da sitzen und man das Gefühl hat, nach kurzer Zeit, das, was man vorliest, mit dem können die Menschen etwas anfangen. Denn dann sind sie ja eigentlich ganz ruhig. Oder es ist plötzlich ein Aufstand, in dem man, oh, jetzt geht irgendwas, ist jetzt passiert. Dann merkt man auch, das interessiert die Menschen so, weil es offensichtlich gegen das Denken von ihnen selbst ist. Und das ist auch...
Registrieren Sie das, wenn Sie auf der Bühne sind?
Ja, natürlich. Das ist ja wie in einem Zwiegespräch. Also ich versuche natürlich, das auf den Moment, und zwar in jedem Moment, abzustimmen, was ich höre. Ich höre ja auch was. Ich höre Leute atmen. Oder ich weiß, dass sie, sagen wir, lapidar an Deck sind. Die Symbiose an so einem Abend ist das Entscheidende, wie auch natürlich in jedem Theaterabend.
Weil ich nämlich so gedacht habe, also fast ein Hamlet, mein Mephisto, ein Ödipus für jedermann. Und dann, wenn man vorher so die Ankündigung liest, dann heißt es eben 60 Jahre Bühne. Und ich dachte, ich bin mal gespannt, was da kommt. Und Sie, wie ich gesagt habe, Sie haben ja auch keine Einführung. Sie lassen das Publikum eher so ein bisschen im Unklaren und dann erkennt man den Text oder man erkennt ihn vielleicht auch nicht. Sie verlangen schon auch so ein gewisses Einlassen. Und das ist ja ungewöhnlich in unserer heutigen Zeit, ohne irgendwelche Videos im Hintergrund, ohne Musik, nur Lesung, nur Einlassen auf den Text.
Also es war ganz einfach so, dass die Leute gesagt haben, wir müssen jetzt irgend mit einer Werbung beginnen. Und ich dachte, Werbung muss ich schon genug sein, ja, man kennt mich ja. Und dann habe ich in ganz kurzer Zeit plötzlich gesagt, naja, dann machen wir halt auf das Plakat das, was ich gemacht habe bisher, fast ein Hamlet, mein Mephisto, ein Ödipus für jedermann. Ah, eine gut, wunderbar. Das wurde auch gedruckt, ja, das war in München schon, überall an der Litfaßsäule. Und ich habe gesagt, aber ich kann sein, dass mir dazu überhaupt nichts einfällt. Und eben in München, wo ich ja mit dieser Reisetournee begonnen habe, ist mir eigentlich am Tag vorher eingefallen, ich möchte irgendwie doch etwas über Glauben sprechen. Und da bin ich auf den Großinquisitor gekommen und dachte auch mit allen Zusammenhängen in dem Moment, wo wir leben, das passt. Und ich habe das am Abend einfach begonnen.
Also ich habe aber auch den Eindruck, dass diese Texte oder dass Texte, Sie haben ja auch gesagt, dass Sie als Kind schon viel gelesen haben, also Bücher sind Lebensbegleiter für Sie.
Ja, also nicht von Anfang an, aber meine Mutter hat mir ein Buch geschenkt, nachdem sie sehr unzufrieden war mit mir, weil ich so wenig gelesen habe. Und das war ein Buch über Mozart. Und dann hat sie gesagt, schau mal, was der alles macht auf der Welt und was der
in
was
ganz
der
jungem kann, Alter.
Ganz, also das war eigentlich schrecklich. Und ich habe den Kerl, mit dem ich mich natürlich noch nicht beschäftigt habe, mit 8 Jahren, eigentlich nicht leiden können. Nicht? Da, schau dir das an. Und irgendwie über das, was über ihn geschrieben wurde und vor allen Dingen die Briefe, die er dann schon in jungen Jahren selber geschrieben hat, hat mich dermaßen beeindruckt, dass ich gedacht habe, ja, das muss man einfach lesen und deshalb muss man auch andere Bücher lesen und da kann man etwas erfahren.
Ich habe mich gefragt, ob Sie dieses Gefühl, was Sie beim Lesen haben, also dieses intensive Gefühl, ob Sie das mit solchen Lesungen auch transportieren wollen, uns, den Zuhörerinnen und Zuhörern, so ein bisschen auch zeigen wollen. Guck
also
mal, was Texte
erste,
bedeuten können.
Das Erste, was ich möchte, entschuldigen Sie, dass ich unterbrochen habe, aber ist Leute unterhalten. Deshalb mache ich es doch. Ich will nicht langweilen, sondern ich möchte Leute unterhalten und möglichst schon bei meinem Auftritt irgendwie signalisieren, Freunde, lasst es euch gut gehen und hört es mir zu, wenn ihr was anfangen könnt damit, dann werde ich es spüren. Und wenn ihr nichts anfangen könnt damit, dann werde ich schauen, ob ich noch einen kleinen Wechsel hinkriege. Okay. Weil das Publikum haben wir ja nicht. Wir haben Publikümer. Also das heißt, jeder kommt aus anderen Motiven an diesem einen Abend zusammen. Ja? Mhm. Manche haben überhaupt nicht damit gerechnet, dann haben sie Karten geschenkt bekommen, die anderen wollten unbedingt, aber es hat fast keine Karten mehr gegeben. Und dann haben sie als hin und her überlegt, wie es geht und sind doch noch zu Karten gekommen. Da sitzen Leute drin, die überhaupt nichts mit Theater zu tun haben. Das alles gibt es. Also haben wir kein Publikum, sondern also Gott sei Dank sehr, sehr verschiedene Leute. Und die unter irgendwie langsam unter einen Hut, wenn man will, oder zu einem Gedanken oder Gedankengang zu bringen, das ist unsere Aufgabe und das ist die Freude. Die Freude für mich und hoffentlich auch dann für die Leute.
Positive Thinking hier auf Schwedisch. Sag was Gutes, Pernilla Andersson.
Sendere Wendere vor vorin helve die Hüder dreht. Ja.
Sprechen Sie Schwedisch?
Nein, ich tue so. Ja, und wenn es die Leute nicht wissen, denken sie, es ist wahr.
Klaus-Maria Brandauer. Aber Sie sprechen verschiedene Sprachen, ne?
Ja, aber eigentlich kann ich am besten Deutsch.
Was sprechen Sie sonst noch?
Englisch kann ich natürlich auch, Französisch habe ich auch gelernt. Aber ich bin jetzt, unterhaltsam bin ich eigentlich eher in meiner Muttersprache.
Unterhaltsam bin ich eher in meiner Muttersprache, sehr schön. Er stand in klassischen Rollen wie zum Beispiel Nathan dem Weisen auf der Bühne, Lear, Wallenstein, der Dorfrichter Adam im zerbrochenen Krug. All diese Figuren waren Sie, Herr Brandauer? Sie sagen, Sie nehmen eine Rolle nur an, wenn das Stück was mit Ihnen zu tun hat. Also wenn ich jetzt mal zum Beispiel den Dorfrichter Adam rausgreife, was hat der mit Ihnen zu tun oder zu tun gehabt, als Sie ihn am Berliner Ensemble gegeben haben?
Es ist ganz einfach, man kann überall der Capo sein, also der Vorsitzende, um den es geht. Und dieser Dorfrichter Adam, der meiner Meinung nach hochbegabt wäre, auch für höhere Weihen in der Politik. Ja.
Das meint er selber ja vor allem.
Ja, das meint er auch selber. Was zu tun hat, ist eben geblieben da auf seinem Dorf mit den Hühnern und den Mägden und den Leuten, denen er das Beispiel gibt, wie man zu leben hat. Und das ist sehr, sehr bunt, wie er sich also da bewegt. Aber trotzdem hat er was Geniales. Und er sucht auch, wie er eigentlich aus dem Schlamassel herauskommt. Und da bemerkt er auch, dass er sich manchmal wirklich daneben benimmt. Er weiß das ganz genau. Und das hat mich interessiert, weil sowas kenne ich, dass man sich daneben benimmt. Und damit meine ich jetzt nicht, dass es also ganz schreckliche Dinge sind. Es ist so der Alltag und wie man so, wenn man der Gottsöberste ist in dem Dorf, sich halt benimmt. Und das darzustellen und dann zu bemerken, wie schrecklich das für die anderen sein kann, das ist etwas, was man sich durchaus immer wieder mal fragen tut. Wie behandle ich die Menschen?
Das heißt, ich möchte rausbekommen, wie Sie für sich rauskriegen, ob das eine Rolle für Sie ist. Also Sie kennen den Text oder Sie lesen den Text und dann muss er etwas mit Ihnen machen.
Also da kann ich nur dazu sagen, es gab dann Momente auf der Probe, ich gehe ein bisschen in die Probe hinein, wo ich das Gefühl hatte, durch meinen Freund Peter Stein, der die Regie führte, irgendwie habe ich plötzlich gedacht, wie kraftvoll und wie ungemein eigentlich durchtrieben ich in meiner Führung als sozusagen als Richter bin. Ja? Und irgendwann habe ich mich so weit vorgewagt, dass ich dachte, ja, was ist denn hier? Bin ich eigentlich jetzt der Freisler? Kerl.
Nationalsozialismus.
Und da begann ich dann halt eine Bremse einzulegen, weil das war möglicherweise der Adam nicht, der darzustellen war. Irgendwie blieb aber doch der Gedanke, dass es auch hätte so sein können. Und das verfolgt man dann und schaut, wie weit man kommt und was mit den Menschen, die einem zusehen und zuhören, passiert.
Das ist ja interessant, also dass sich so eine Rolle für Sie dann auch so entwickelt. Sie gehen da nicht rein mit einer Vorstellung, so, das bin ich jetzt? Nein, das sind nicht Sie, sondern Sie sind nicht die Rolle, nicht Klaus-Maria Brandauer ist die Rolle, obwohl Sie sich ja ganz stark damit auseinandersetzen. Was hat das auch mit mir zu tun, haben Sie ja gesagt. Aber Sie sind nicht der Dorfrichter Adam dann.
Nein, das ist mir ja bei keiner Rolle. Also ich kann mich nicht entsinnen, dass ich jemals eine Rolle gespielt habe, wo ich geglaubt habe, das ist jetzt richtig und das stimmt in allen Details. sondern erstens einmal arbeitet man sehr lang, bevor das Stück zur Aufführung kommt. Und dann wird man sehen, was das Publikum auch mit einem macht und wie sehr man sich selber immer wieder noch weiter probieren kann. Aber ich habe eigentlich noch nie eine Rolle gespielt, wo ich das Gefühl hatte, der bin ich jetzt.
Ist eigentlich also so ein Interesse an einer Rolle oder an einem Stück auch abhängig von aktuellem Geschehen? Also momentan beschäftigen wir uns ja, Sie haben es vorhin ja auch schon angedeutet, mit Krieg, Flucht, Klimaveränderung, all das beschäftigt uns. Wie aktuell soll eigentlich Theater Ihrer Meinung nach sein? Wie aktuell reagieren?
Ja, natürlich hochaktuell. Also das wäre ja schade, wenn wir Stücke spielen würden, die mit dem Hier und Jetzt nichts zu tun haben. Und wahrscheinlich gibt es das nicht. Denn irgendwie treten wir auf, bleiben die Menschen, die wir sind. Und natürlich mit unseren Entwicklungen. Ja, das ist also unterschiedlich. Und selbstverständlich glaube ich nicht, dass Theater möglich ist, ohne dass es ein Beispiel ist zu der Gesellschaft, in der wir jetzt leben.
Aber jetzt ist ja zum Beispiel ein Klassiker oder Shakespeare ganz andere Jahrhunderte. Also man kann diese Aktualität auch mit Klassikern diskutieren.
Vor allen Dingen, glaube ich, mit Klassikern, wenn ich jetzt an Shakespeare denke, ja. Also ich glaube, jedes Stück ist so, als hätte man es vor 5000 Jahren spielen können oder in den nächsten 1000 Jahren auch. Es gibt einfach Leute, die für unsere Theaterkunst geschrieben haben, mit solchen Aufregungen in sich selber, dass man bedacht hat, und natürlich das auch gelesen hat, der Shakespeare, was war vor meiner Zeit, was hat es gegeben vor 2000 Jahren und wie stelle ich mir die Zukunft vor? Und interessant ist doch, dass sich im menschlichen Bereich, wir haben alle Möglichkeiten erfunden, wir haben Entwicklungen gemacht, es ist unwahrscheinlich. Wo es sehr, sehr hapert, ist, dass wir mit unserem eigenen Leben eigentlich immer irgendwie auf der Stelle treten, obwohl wir wissen, dass wir uns weiterentwickeln sollen oder zu einem Ziel kommen. Das Blöde ist, dass man nie ein gemeinsames Ziel hat, sondern dass man sein Ziel gerade mit Mühe und Not erreicht. Ja, das ist schon viel.
Und das ist dann, das findet man direkt auch bei Shakespeare wieder oder bei Schiller oder
ja,
also deswegen.
Na ja, klar. Also ganz die großen Autoren sind ohne das eigentlich gar nicht denkbar.
Aber sollte ein Künstler oder eine Künstlerin, sollte die, also das ist ja eine gewisse Gratwanderung, jetzt zwischen eine Position vertreten oder eine Haltung vertreten, jetzt auch gerade in aktuellen Fragen. Also wir diskutieren ja jetzt ganz viel auch beispielsweise, ob russische Künstlerinnen und Künstler auftreten sollen oder nicht. Sie haben in dem Film Mephisto ja einen Schauspieler gespielt, der sich kompromittieren hat lassen. Und also dieser Zusammenhang, wie denken Sie da aktuell?
Ich fand es nicht so besonders günstig, jetzt plötzlich in diesem Zusammenhang mit dem abscheulichen Angriff auf die Ukraine russische Künstler jetzt irgendwie als Erste ins Fadenkreuz zu nehmen. Das war meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben. Und wie sehr man jemanden abringen kann, zu sagen, bitte sagt's doch, ihr seid dagegen. Das ist sicherlich schwer. Also eine Sängerin, die fantastisch singt und die ganzen Jahre, schon eigentlich zwei Jahrzehnte lang, die Leute begeistert, von der jetzt unbedingt zu wollen, dass sie also den Staatschef, den man durchaus für einen schrecklichen Kerl und einen wirklichen Mörder halten kann, ja, von ihr zu hören, dass sie das auch findet, das finde ich ein bisschen übertrieben.
Sie sprechen von Ananda Trepko.
Ja, ich weiß nicht, wer sich das einbildet, fragen zu können und fordern zu können, der muss das machen. Ich verdamme den nicht irgendwie, aber ich glaube, wir sollten da den höheren Horizont haben. Unser Feind ist nicht eine Sängerin oder ein Sänger oder ein Dirigent, sondern unser Feind sitzt im Kreml.
Haben Sie manchmal das Gefühl, dass wir als Gesellschaft schnell so sehr moralisch diskutieren und wenig so Ambivalenz oder Widersprüche aushalten?
Ja, ununterbrochen, alle 10 Minuten fällt der eine in die andere Richtung von Leuten, wo man denkt, aber du hast doch vorher ganz anders gedacht. Es ist zu schnell. Zeitungen sind auch dazu da, dass sie aus verschiedenen Ecken einem noch irgendwie unterstützen, in der Meinung, dann gibt es parteipolitische Dinge. In jedem Land denkt man, oh, Menschenskinder, aber die haben da wieder... Also das kann man überhaupt gar nicht mehr sagen, dass es eine klare Linie gibt, weil die klare Linie haben wir noch nie gehabt. Noch nie. Ich habe überhaupt keine klare Linie. Ich bin sehr unter dem Eindruck, dass Menschen, die ich schätze, die ich verehre, wenn die mir irgendwie etwas öffnen, dass ich es bedenke und dann treffe ich den Nächsten, den ich auch sehr, sehr gern habe und der ein toller Bursche ist und der spricht wieder anders. Es ist sehr, sehr schwer. Politik zu machen, und das ist es, ist sehr schwer. Und wer sich da berufen fühlt, der soll versuchen, das richtig also auch auszuüben und dann zu schauen, was er draus bringt.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Klaus-Maria Brandauer feiert in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag und sein 60. Bühnenjubiläum. Wenn man diese beiden Jubiläen nimmt, welches ist Ihnen oder welches bewegt Sie mehr?
Also ich freue mich, dass ich es erlebe und dass ich so alt bin. Freut mich irgendwie auch, denn es ist mir gut gegangen in diesen 80 Jahren. Ich habe sehr viel Zuneigung und Zuspruch von Menschen bekommen und vor allen Dingen aus meiner Familie.
Denn so ganz einfach ist es ja nicht losgegangen. Sie sind mitten im Krieg geboren. Na Steiermark, erstmal ohne Vater aufgewachsen?
Ja, der kam 1948 nach Altaussee, weil er in französischer Gefangenschaft war und hat mich eigentlich gestohlen. Also,
weil Sie haben, glaube ich, bei den Großeltern gelebt.
Ne? Ja, bei den Großeltern, also der Familie Brandauer. Und meine Mutter war auch dort. Und dann war es halt...
Kam dieser fremde Mann.
Kam der fremde Mann und hat gesagt, ich bin dein Vati. Und das war zunächst natürlich sehr überraschend und hatte sicherlich viel zu tun in den Jahren danach, um der Sache gerecht zu werden. Und das hat er auch.
Hat er offenbar aber geschafft, weil Sie sprechen sehr gut von Ihrem Vater. Also ist eine Bindung aufgebaut worden.
Der Höhepunkt von unserer gemeinsamen Liebe, gegenseitigen, war, als er immer sagte, du, also das lass, jetzt mach alle Schulen und studier, aber das mit dem Theater lass, ja. Ja, Vati, warum? Ja, weil das ist so schwierig und man macht so, das ist sehr, sehr schwer, also das, ja. Und irgendwann, als es gar nicht mehr anders ging, hat er gesagt, gut, also dann brich alles ab und gehe auf eine Schule, aber auf eine ordentliche, auf eine Hochschule. Und ja, das mache ich gerne. Ich gehe nach Wien. Nein, 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 nein. Dann gehe ich nach Salzburg. Nein, 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 nein. Du gehst in der Nähe irgendwo, wo die nächste Hochschule ist, gehst du hin. Das war dann Stuttgart. Da kannst du das lernen und betreiben. Aber mit der Bedingung, dass du Samstag, Sonntag nach Hause kommst, damit ich es dir ausreden kann.
Das hat er so gesagt.
Und das konnte ich akzeptieren. Und das war eigentlich unser Verhältnis.
Warum haben Sie ihm gesagt, das war der Höhepunkt der Liebe? Weil diese Auseinandersetzung, er hat Sie nicht gescheut? Oder was ist für Sie nur der Ausdruck von Liebe?
Liebe, also ich meine, ich habe meinen Vater natürlich nicht in der ersten Zeit, als er mich sozusagen gestohlen hat.
Also weil Sie dann mit ihm wegziehen mussten?
Ja, ihrer Mutter. Schon Altaussee zu verlassen. Sie kennen den schönen Ort nicht.
Ich kenne ihn nicht.
Und meine Großeltern nicht. Das war einfach ein Paradies. Sommer wie Winter. Ja.
Und mit Ihren Eltern sind Sie dann eben...
Ja, bin ich plötzlich am Anfang, mein Vater war Beamter, der oft versetzt wurde. Zuerst war er an der deutsch-schweizerischen Grenze. Und mein Vater hatte Verwandte in Basel. Das bedeutete Toblerone und alle möglichen Vorteile durch die Tante Mathilde, also seine Tante. Also das ging alles ganz gut. Und vor allen Dingen hatte er, das werde ich nicht vergessen, den Moment, er hat gesagt, er hat ein Auto. Und dann stand, sag ich, wo ist es? Und dann war vor dem unserem Haus war eine BMW Isetta, die man vorn so aufmacht und das Lenkrad ist so rausgegangen. Und ich dachte, wir haben ein ordentliches Auto, aber es war dann auch schön, denn immerhin, wir hatten da ein Auto. Und es war so lustig mit meinem Vater, der sehr trocken war und gar nichts Überschwängliches, sondern das, was es wiegt, das Herz, das war ganz, ganz prachtvoll.
Sie sind als Klaus-Georg Steng geboren und haben dann den Namen Ihrer Mutter, Maria Brandauer, angenommen. Ich habe so überlegt, war das so eine Art Dank auch an die Mutter oder war das?
An beide, an meine Großmutter, die Maria hieß, und an meine Mutter, die mich eigentlich natürlich die ersten Jahre sozusagen aufgezogen haben und zivilisiert haben. Also die waren schon sehr, sehr wichtig. Ich habe das Vati gefragt, ob ihn das stört. Oder Er hat gesagt, nein, aber ich habe dann später, als ich dann den Namen, außerdem, das ist ja nichts Besonderes, auch damals nicht gewesen, dass man den Namen der Mutter auch annehmen kann. Ja? Mhm. Aber es hat ihn doch irgendwie gekränkt. Bin ich heute noch einigermaßen unglücklich darüber, dass er das hat ihn sicher gekränkt. Hat es mich aber nicht spüren lassen.
Das ist ja wieder dann das Zeichen der Liebe.
Ja.
Erinnerungen von Klaus-Maria Brandauer. Beifall und Auszeichnung, aber auch Buhrufe gehören natürlich zum Schauspielerleben dazu, auch zu dem von Klaus-Maria Brandauer. Bei ihm sogar noch ein Bühnenunfall und Weiterspielen im Rollstuhl. Es musste auch mal eine Aufführung abgebrochen werden wegen Ereignissen aus Amerika. Nach den Nachrichten hören wir da die Einzelheiten hier im Gespräch mit Klaus-Maria Brandauer. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde im Gespräch mit dem Schauspieler Klaus-Maria Brandauer. Der Schauspieler und Regisseur Fritz Kortner, seit der Weimarer Republik ein gefeierter Mann, hat über Klaus-Maria Brandauer mal gesagt, er sei eine Jahrhundertbegabung. Wann sind Sie Kortner begegnet?
Ich bin ihm 1966 das erste Mal begegnet, weil er im Hotel, vier Jahreszeiten in München, immer in der Ecke einen Platz hatte. Und da saß er. Und man wusste, das ist der berühmte Fritz Kortner. Und natürlich haben wir jungen Schauspieler alles gelesen, was es gibt über die Vorvorderen. Und ich bin manchmal so vorbeigegangen, so nah, dass man, ich hatte gehofft, da wird etwas zu mir sagen. Aber wieso soll er denn irgendwas zu mir sagen? Kennt mich
also
ja
Sie
nicht.
Also Sie haben ihn bewundert.
Und vor allen Dingen, weil er so eine kraftvolle, plastisch kraftvolle Sprache und mit seinen Gedanken, also unbeschreiblich. Und alles dann eines Tages dazu kam, dass das Theater in der Josefstadt mir vorgeschlagen hat, mit Fritz Kortner ein Stück zu machen, Emilia Galotti, den Prinzen zu spielen, hatte ich das Gefühl, also das ist schon was für mich und hatte natürlich irgendwie Hammel, dass das klappt.
Würden Sie ihn als prägend oder hat er Sie geprägt? Was haben Sie mitgenommen?
Auch da hatte ich das Gefühl, vielleicht nicht so wie bei meinem Vater, dass ich gleich irgendwie eine Zuneigung spürte von ihm. Das war auch unschwer für mich festzustellen. Und die Proben waren so, als wäre alles, was er gesagt hat, was er vorgeschlagen hat, als wäre das auch im eigenen Kopf irgendwie mal eine Vorstellung. Ja?
Also ist gleich auf Sie übergesprungen.
Es war eigentlich ganz, ganz großartig.
Wenn man dann aus so berufenem Munde, den Sie ja auch noch bewundert haben, so ein Lob hört wie Jahrhundertbegabung, da fällt es einem vielleicht auch ganz schön schwer, dann so auf dem Boden zu bleiben, oder? Wie Naja, wie ist so ein Lob angekommen?
Erstens mal ist das eine Nachricht gewesen, die in einer Zeitung stand. Und also ich habe da nie nachgefragt, ja, weil zu mir hat er das nicht gesagt. Ja. Also Fritz Kortner gehört genauso zu den Heiligen in meinem Theaterleben wie die Elisabeth Bergner, mit der ich die Ehre hatte zu spielen und die sich auch sehr um mich gekümmert hat. Also ich hatte wirklich Glück.
Also nach dieser Zusammenarbeit mit Kortner 2 Jahre später sind Sie Burgschauspieler geworden, Wiener Burgschauspieler. Gucken wir mal zurück, weil eben hatten wir Sie ja noch vor den Nachrichten, waren Sie ja gerade erst mit der kritischen Begleitung Ihres Vaters auf die Stuttgarter Schauspielschule gegangen, die Sie aber nach 2 Semestern abgebrochen haben, weil Klaus-Maria Brandauer nämlich Vater wurde, weil er Geld verdienen musste, weil er eine Familie versorgen musste. Wie haben Sie das eigentlich dann gemacht? Also Schauspielschule abgebrochen, waren da sofort Rollen oder war da der Gedanke, Taxifahrer werden oder so? Was?
Es war ein Vorsprechen in der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, im Schauspielabteilung an dem Tag. Und ein sehr, sehr feiner Kollege, ein sehr fescher Bursche, hat gesagt, du, kannst du mir Stichworte geben? Ja, er machte Richard den Dritten. Also ich, natürlich, es ist nämlich der Intendant von Tübingen ist da. Ja, sage ich, das mache ich gern. Ich habe aus dem Reklamheftchen die Stichworte gegeben und dann war es vorbei. Und dann sagt Dr. Herterich, hieß der Intendant, das wusste ich natürlich damals noch nicht, sagt er, ja, das ist also eine gute Idee. Dann hat er sich gefreut, aber nein, ich meine den Kleinen da.
Haben Sie die Rolle bekommen?
Nicht die Rolle bekam ich zunächst gar keine, sondern er hat gesagt, er möchte mich gern engagieren. Daraufhin hat der Leiter der Schule gesagt, nee, aber der ist doch erst im 2. Semester, das geht doch eigentlich irgendwie gar nicht. Ja. Also ich soll mir das überlegen. Ja. Am Nachmittag, jetzt wird es ein bisschen irgendwie entrisch, die ganze Geschichte, rief mich Karin, meine Freundin an, die ich mit 11 Jahren die Ehe versprochen habe und wir waren immer noch nicht. Ja, und hat gesagt, Klaus, wir kriegen ein Kind. Der Intendant aus Tübingen war da und so war es. Ich bekam ein Engagement in Tübingen und habe da Theater gespielt.
Ich habe Sie das ja gefragt, weil Sie dann eben ja auch Geld verdienen mussten.
Was wir da haben sie erst einmal ganz schnell geheiratet und der Rektor der Schule, Hermann Reuter, der war entzückend und ich habe gesagt, dass ich muss da heim und da sagt er, ja, da müssen Sie fahren Sie heim zu Ihrer Frau, nicht wahr? Also ich habe auch da, ich merke es immer, wenn ich so länger erzähle, wie viel Glück und wie viel Zuneigung oder wie man das sagt oder Verständnis ich in meinem ganzen, jedenfalls Berufsleben immer wieder erfahren habe.
Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, also es ist ja wirklich Vollblutschauspielerei, also so würde ich jetzt mal sagen. Und dann aber in diesen jungen Jahren, Ausbildung also abgebrochen, aber eben Engagement bekommen, Familie und dann eben mit einer Frau wie Karin Brandauer, mehrfach ausgezeichnete Drehbuchautorin und Filmregisseurin. Also einer Frau würde man jetzt an dieser Stelle natürlich die Frage stellen, wie haben Sie das alles unter einen Hut bekommen? Ich habe mir jetzt aber auch vorgenommen, dass ich das Männer genauso frage. Wie haben Sie das alles unter einen Hut bekommen?
Da muss ich anderen Leuten auch zuerst was einräumen. Natürlich hat der Christian, unser Sohn, die ersten 3 Jahre mehr oder weniger bei den Großeltern gewohnt, was nicht unser Wunsch war, ja, natürlich, sondern wir wollten gleich. Und oft ist er auch, also ich meine, ich war in Düsseldorf, ich war in mehreren Städten immer wieder engagiert. Da haben wir ihn auch mitgenommen bis zum 6. Lebensjahr, ja. Aber dann mit der Volksschule war es ganz notwendig. Und wir hatten eine gute Freundin, die hat mit ihm die Volksschule in Aldaussee, hat ihn begleitet. Und dann war er in Wien und dann war die Familie war wieder zusammen.
Ja. Weil sie die Karriere ja, man hört ja, wie die steil bergauf ging. Sind Sie sich jemals als Rabenvater vorgekommen?
Nein. Nein, also ich meine, da kommt man sich nicht vor, weil am Anfang war es so, wie Sie richtig gesagt haben, ich bin heilfroh, es gibt was zu verdienen und ich kann die Familie bereits ernähren. Also das war natürlich eine ganz wichtige Voraussetzung, nicht? Dass ich anfange im Theater. Und der Regisseur, ein alter Herr, der mit Max Reiner zusammengearbeitet hat, und er machte einen Shakespeare, wo ich die jugendliche Hauptrolle zu spielen hatte, und sagte zu mir, wenn Sie es nicht können, ist auch nicht schlimm, dann nehme ich jemand anders, aber ich probier's mit Ihnen. Ja, was ist geschehen? Ich habe die Rolle gemacht aber in der Pause von dem Stück war plötzlich irgendwie Unruhe. Und danach, nach der Pause, war meine Todesfurchtszene eine wahnsinnig tolle Szene für einen jungen Schauspieler. Und dann hörte ich den Direktor sprechen: Meine Damen und Herren, wir werden jetzt die Veranstaltung abbrechen, denn soeben erfahren wir, dass der Präsident der Vereinigten Staaten erschossen wurde. Und ich habe für einen Moment gedacht, wenn ich das ausführlich sage, was ich gedacht habe, dann wird man sagen, der Heini denkt wieder, er ist wichtiger als der erschossene Präsident.
Also an die Szene gedacht, die Sie nicht haben spielen dürfen.
Ja, ich habe sie dann immer wieder gespielt. Also das sind alles ja Zufälle. Die Leute, die ich kennengelernt habe, und ich bin denen allen unendlich dankbar.
Dankbarkeit drückt hier aus der Schauspieler Klaus-Maria Brandauer. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wenn ich jetzt in den letzten Tagen Leuten erzählt habe, ich habe demnächst Klaus-Maria Brandauer zu Gast im Deutschlandfunk Kultur im Gespräch, dann kam immer sofort, der den Mephisto im gleichnamigen Film gespielt hat, Herr Brandauer. Was bedeutet Ihnen denn dieser Film Mephisto, dieser Film von Regisseur István Szabó?
Das war eine ganz aufregende Arbeit, nicht nur künstlerisch, sondern auch, was die Zustände damals für uns bedeutet haben. Es gab 8, vielleicht sogar 10 Sprachen, die bei diesem Film am Set gesprochen wurden, weil István Szabó Wert darauf legte, dass jeder dieser Schauspieler, und die kamen aus Russland, aus der DDR, aus Westdeutschland, aus der Schweiz, aus England, aus Frankreich, aus Italien, jeder in seiner Sprache gesprochen hat. Das heißt, wir, die anderen, die das nicht wussten, bei Französisch und Englisch war es leichter natürlich, mussten das natürlich auch wissen. Das heißt, wir hatten eigentlich ein europäisches Projekt. Also die Christina Jander aus Polen kam und hat uns von Lech Walesa erzählt und was alles los ist. Es roch nach irgendeiner Veränderung in der Zeit, als wir diesen Film gedreht haben. Und es war eine europäische Geschichte. Also wir haben richtig selber gewusst, dass hier Sachen beschnitten sind, Grenzen gezogen sind, die eigentlich nicht hergehören, weil wir ein europäisches Thema hatten.
Interessant, weil ich meine, also das war ja, am Ende war es ja letztlich auch eine Trilogie, die
Ja, das kam aber erst am Ende dazu. Ja.
Genau, weil dann kam noch Hanussen und Oberst Redl, also so, das war
alles Europa.
Genau, das war István Szabós Anliegen auch, also europäische Geschichte aufzuarbeiten.
Das wurde es nach dem ersten Film. Der erste Film, ich glaube nicht, dass wir oder er auch nicht daran gedacht hat, jetzt eine Trilogie zu machen, sondern das wurde erst später daraus, nicht? Aber es sind die 3 Filme, die ich also mit Leidenschaft, wirklicher Leidenschaft, gearbeitet habe. Außerdem war es sicherlich eine tolle Möglichkeit, in die internationale Filmgeschichte einzusteigen. Nicht in die Geschichte, sondern in das...
In die Filmszene auch, denn also alle 3 Filme waren für einen Oscar nominiert als fremdsprachiger Film und Mephisto hat ihn ja auch bekommen.
Ja.
Also, und das war dann natürlich auch eine Rampe sozusagen, auch für ihre Filmkarriere, die dann dazu führte, dass sie mit James Bond, sag niemals nie, mit Sean Connery als 007 damals, dass Sie eingeladen wurden, den Bösewicht zu spielen. Und von Sean Connery aber erstmal überredet werden musste, liest man überall. Sie hatten gar nicht so eine Lust.
Nein, ich dachte irgendwie, sehen Sie, manchmal ist man ein bisschen größenwahnsinnig. Dabei war das nicht so größenwahnsinnig. Ich habe mich geärgert, ja, weil der Film war so fantastisch und wurde auch so gefeiert und dachte, jetzt kommt so eine Operette daher, weil ich hielt also James Bond immer wie eine Operette und das sind also Schwarz-Weiß-Filme für den europäischen Zustand und die Bösen sind drüben. Also das war ja so, ja, das kann man wirklich nicht anders sagen. Und da habe ich mich halt geärgert und habe gesagt, nein.
Ach, Sie haben richtig gesagt, nein.
Nein, ich mache das nicht, kommt nicht in Frage. Der Kirschner, der Regisseur, hat angerufen, es haben mehrere angerufen. Und es hat eines Tages auch Sean Connery angerufen und hat gesagt, hör mal, also das, wir kannten uns noch nicht, das wäre doch ganz gut. Und er sagte, we will have a lot of fun and a lot of money. Und natürlich, er hat sicherlich das 10-100-fache gekriegt, weil ich, aber a lot of money. Und irgendwie habe ich mich daran erinnert, dass das ja auch zum Beruf dazugehört. Und dann habe ich eben gesagt, ja. Und das war eine herrliche Zeit auch, weil man hat keine Verantwortung, man macht eigentlich einen Unterhaltungsfilm, im Grunde genommen einen kalten Kriegfilm, das ist es gewesen. Ja. Und das ist es irgendwie nicht mehr geblieben, weil das gibt es in der Form nicht mehr, aber jetzt kann das,
wer weiß, was jetzt wieder für geben, Filme gedreht.
Wird es wieder aufgefrischt. Ja. Aber, und das war... Wie ich weiß, immer. Ich bin ein richtig begeisterter James Bond-Anseher, weil es so fantastische Drehbücher sind, so großartig gearbeitet, dass man sagen kann, mit Recht sind die so erfolgreich. Es ist irgendwie merkwürdig, dass es diese Bösewichter immer irgendwelche Leute aus Deutschland oder aus Österreich auch, wir durften dann auch ein bisschen mitspielen in letzter Zeit, aber es hat eine große, große Freude bereitet.
Also diese Aufteilung Unterhaltung, Action, Hochkultur haben Sie offenbar aber auch ein bisschen im Kopf, oder? Weil Sie sagten, ist Operette.
Deshalb wollte ich die Operette jetzt nicht. Ich finde Operette großartig,
weil sie großartig ist. Sie haben ja vorhin gesagt, ich bin Unterhalter.
Ja, natürlich. Ja. Aber es verändert sich ja auch gelegentlich. Ja. Eigentlich war nichts anderes, was ich sagen wollte, als dass ich halt gedacht habe, ich kriege etwas Ernsthaftes. Mhm. Ja. Nachdem.
Kamen ja dann auch immer wieder ernsthafte Sachen. Und Hollywood hat sie auch entdeckt, jenseits von Afrika, an der Seite von Meryl Streep und Robert Redford. 7 Oscars. Sie sind für die beste Nebenrolle nominiert gewesen und haben dann tatsächlich den Golden
Globe gewonnen.
Den haben sie nicht gewonnen, aber sie haben Golden Globe bekommen.
Ja, das ist alles, also Preise sind gut und da freut man sich selber und die anderen finden das, Mensch, schau an. Aber ich habe es nicht überbewertet.
Was ist denn für Sie wichtig, wenn Preise, Auszeichnung, was ist
etwas, wo Sie sagen? Ich habe nichts gegen Preise, aber eigentlich weiß ich immer sehr gut selber, wie ich mich erreicht habe mit einer Arbeit und wie es möglich war, andere zu erreichen und auf welche Weise. Und das ist für mich wichtig, aber ich habe überhaupt nichts dagegen, Preise entgegenzunehmen.
Das wäre jetzt auch komisch, ne?
Nein.
Wäre auch abwertend denjenigen gegenüber, die sich überlegt haben, sie auszuzeichnen.
Nein, überhaupt nicht.
Klaus-Maria Brandauer ist unser Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt wollen wir ihn nochmal bei der Arbeit hören. Und zwar in einer ganz besonderen Radioproduktion. Hören wir ihn im Mozartjahr 2006, als wir den 250. Geburtstag des Komponisten gefeiert haben, da las Klaus-Maria Brandauer jeden Tag aus Mozart Briefen. Und wir hören jetzt den Brief, den Mozart am 7. April 1789 an seine Frau geschrieben hat.
Liebstes Weibchen, unterdessen der Fürst im Pferdehandel begriffen ist, ergreife ich mit Vergnügen diese Gelegenheit, um dir, Herzensweibchen, ein paar Worte zu schreiben, wie geht es dir? Denkst du wohl so oft auf mich, wie ich auf dich? Alle Augenblicke betrachte ich dein Porträt und weine halb aus Freude, halb aus Leide. Erhalte mir deine mir so werte Gesundheit und lebe wohl, Liebe. Habe keine Sorgen meinetwegen, denn auf dieser Reise weiß ich nichts von Ungemach, von Verdrüßlichkeit, nichts, außer deine Abwesenheit, welches, da es nun nicht anders sein kann, nicht zu ändern ist. Mit tränenden Augen schreibe ich dieses Adieu. Von Prag schreibe ich dir schon mehr und lesbarer, weil ich nicht so zu eilen brauche. Adieu. Ich küsse dich millionenmal auf das Zärtlichste und bin ewig dein bis an den Tod getreuester Stu, Stu, Mozart.
Mozart, hier gelesen aus den Briefen von Mozart von Klaus Maria Brandauer. Ist ja irgendwie eine wunderbare Sprache. Wie eignen Sie sich das an? Wie eignen Sie sich so ein Duktus dann auch an?
Man liest das und natürlich hat man auch viel Musik gehört von dem großen Mann und irgendwie hat man das Gefühl, so und so müsste das sein. Der ist kurz angebunden eigentlich, schnell, unglaublich daran interessiert, den anderen, der zu erreichen ist mit der Post und dadurch auch dessen Herz irgendwie zu überfallen mit wie wenn er ein Füllhorn ausschütten würde an Zuneigung und an Besorgnis und an Ritterlichkeit. Also da ich ja eigentlich fast alle Briefe, die er geschrieben hat, gelesen habe, bin ich begeistert von der Selbstverständlichkeit seines Ausdrucks. Der fängt an zu spielen und dann schreibt er den Brief und dann ist er dort und da. Das ist ein Tausendsasser. Das ist einfach, irgendwann muss man es eingestehen, einfach ein Genie und aus.
Und wir wollen jetzt auch eine Komposition hören von Mozart. Wir hören das Klavierstück Köchelverzeichnis 33b und am Klavier Lang Lang. Am Klavier Mozart spielend hier im Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Klaus Maria Brandauer. Sie haben mir erzählt, dass Sie ja mit Mozart, also als Kind gefremdelt haben, inzwischen aber überhaupt nicht mehr sämtliche Briefe und nicht nur die gelesen haben. Sie sind auch sehr häufig mit Mozart-Programmen auf Tour, also dann auch mit Musikbegleitung. Also Mozart ist Ihnen sehr wichtig im Leben.
Ich wäre gerne sehr befreundet mit ihm, wenn es geht, und habe mich auch angefreundet. Ich habe noch keinen Rückbrief von ihm bekommen, aber er macht mir immer wieder für mich selber, aber auch wenn ich erzähle über ihn, also ich erzähle meiner Frau Nathalie, mit der ich seit vielen Jahren verheiratet bin und wir eine Familie sind, wieder sind, wie ich immer eine hatte von den Großeltern her. Das hat alles richtig. Und da spielt der Mozart unter anderem eine richtige Rolle, weil man sich auf ihn verlassen kann. Wenn man etwas anknipst, dann kommt eine Musik, die einem Freude macht. Und wenn man irgendwie in Schwierigkeiten sich befindet, dann kann man sagen, jetzt lese ich das, wie der gelebt hat in den letzten Wochen seines Lebens. Das ist auch irgendwie dazu richtig, richtig anfeuernd, wie man nicht die Flinte ins Korn werfen kann, nur weil man krank ist. So kommt er mir nahe. Ja. Mhm. Da hat man dann das Gefühl, man ist irgendwie zwar voller Ehrfurcht, aber befreundet mit dem Genie.
Befreundet mit Mozart. Sie haben Ihre Frau Nathalie erwähnt. Vorher haben wir über Ihre Frau Karin und die Familie gesprochen. Sie haben Ihre Frau Karin sehr früh verloren. Was heißt sehr früh? Nach 30 Ehejahren, aber sie ist sehr früh gestorben. Sie haben eine zweite Familie gegründet. Das fand ich auch, als ich es, und wie Sie es auch erwähnt haben, Sie sind sehr früh Vater geworden und Sie sind sehr spät noch einmal Vater geworden. Leben Sie das jetzt ganz anders?
Nein, es ist eigentlich folgerichtig. Also da gibt es keine großen Überlegungen. Die ganze Familie ist eine Familie, seit ich denken kann. Seit ich in Altaussee geboren bin und einigermaßen Bewusstsein habe. Und unser Leben hat sich eigentlich natürlich sehr geändert. Aber ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Die Selbstverständlichkeit, miteinander umzugehen, ist das, was uns auszeichnet. Und ich durfte das erfahren, indem ich nichts anderes getan habe, als gelegentlich jemanden wieder kennengelernt zu haben, der mir dabei hilft und dem ich eventuell auch helfen kann.
Klaus-Maria Brandauer ist nicht nur Schauspieler, er war Schauspiellehrer auch. Am Max-Reinhardt-Seminar in Wien haben Sie die junge Schauspieler- und Schauspielerinnen-Generation ausgebildet. Was können Sie weitergeben? Was wollen Sie weitergeben?
Weitergeben. Ich habe über das gesprochen, was mich interessiert hat in meinem Leben. Und was mich weiterhin interessiert und habe als erstes gesagt, ich glaube 45 Minuten, denn länger dauert die sogenannte Stunde nicht in der Universität bei der Ausbildung, die können wir eigentlich, das kann ich nicht. Was wir machen können ist, jeder, der zu mir kommen will, auch die, die ich nicht zu betreuen hatte, kann kommen. Und wir machen das, was Theater ist. Wir setzen uns zusammen und fangen an zu spielen. Mhm. Und reden miteinander und fangen weiterhin an zu spielen. Und das hat wunderbar funktioniert. Ich habe dann auch immerhin, ich will nicht sagen durchgesetzt, aber es wurde dann erlaubt, dass ich auch am Wochenende mit meinen Leuten zusammen sein kann. Und irgendwann habe ich eben das, wenn ich es schon erwähnt habe, dann bremsen Sie mich. Es kann nicht sein, dass man in einem Jahr, fast ein halbes Jahr, nicht studiert, weil das sind Ferien.
Ach so, und dann haben Sie einfach weitergemacht,
die Ferien? Ich habe weitergemacht, natürlich nicht innerhalb der Universität. Das wäre ein bisschen frech gewesen oder hätte man vielleicht auch machen können. Nein, es gibt ein Salzbergwerk in Altaussee mit einem Salzsee. Und ich habe mir gedacht, ich hole die Leute und mache da drin Theater, bereite das vor, habe von Felix Mitterer mir ein Stück schreiben lassen dafür, extra für diese Leute. Und so waren sie eigentlich im Sommer richtig beschäftigt und konnten auch eine Kleinigkeit verdienen und hatten also schöne Möglichkeiten, in Altaussee zu sein. Das Spiel im Berg war unser erstes Stück und ich hatte, und es war so herrlich, wir mussten zu Fuß mindestens eine, sagen wir mal, nicht ganz eine halbe Stunde gehen, um zu diesem See zu gelangen. Und dort gibt es nichts außer Salzwasser, ja, und sonst nichts, Steine, gar nichts. Das heißt, wir müssen glänzen, leuchten, ja. Und das hat sich über Jahrzehnte oder zwei Jahrzehnte, sagen wir, bewährt. Wir haben dann auch hinten in der Seewiese, das heißt am Ende des Sees, einen Sommernachtstraum aufgeführt, der im Sommer immer gespielt wurde. Und das war also auch sehr, sehr schön. Und so konnte ich durchsetzen, dass ich nicht innerhalb einer Schulausbildung, sondern auch auf freier Wildbahn mit meinen Leuten zusammen sein konnte.
Das ist ja eigentlich so ähnlich, wie Sie selber vorgegangen sind, ne? Also die Schule einfach mal Schule sein lassen, ins Schauspielerleben hineingehen. Und ich meine, die begeisterten Stimmen, die man zu Ihnen da hörte, also beispielsweise von Birgit Minich-Meyer und ähnlich großen Schauspielerinnen und Schauspielern, geben Ihnen ja dann offenbar recht. Kann man jemandem eigentlich beibringen, mit Kritik umzugehen? Weil in Ihrem Leben gab es ja auch viel Glück, aber es gab natürlich auch mal Rollen oder Dinge, die vielleicht daneben gegangen sind. Sie ahnen vielleicht, an was ich denke, an Ihre Regie im Admiralspalast oder zur Wiedereröffnung des Admiralspalastes. Sie haben Brecht aufgeführt, denn es war Brechts 50. Todestag. Sie haben die Drei-Groschen-Oper aufgeführt und die Kritiker waren sich einig, sie seien gescheitert. Das wurde von Buhrufen in der Premiere berichtet.
Ja, die gab es tatsächlich und das war eine sehr, sehr merkwürdige Produktion insgesamt, weil wir dort kaum probieren konnten. Das spielt aber gar keine Rolle. Ich behaupte, dass das eine ganz außergewöhnliche gute Aufführung war mit ausgezeichneten Schauspielern.
War ja auch immer ausverkauft.
Und war ständig ausverkauft. Im Gegenteil, wir mussten es prolongieren. Das ging aber dann nicht mehr beim gewissen Moment, weil natürlich all die Schauspieler schon Verträge hatten. Es war eigentlich ein Riesenerfolg. Ich hatte keine guten Tage, weil ich pampig war. Ich habe mich geärgert, dass ich das nicht besser vorbereitet habe, weil ich hätte mir natürlich klarer sein müssen, dass die Leute, die mir das ausgemietet haben, noch nicht fertig werden mit ihrem Umbau und so weiter. Das hat uns alle beeinträchtigt.
Das war mitten
außerdem
in der Eröffnungsphase, ja.
war ich nicht wahnsinnig nett zu den Kritikern, also schon im Vorhinein nicht, weil wenn jemand sagt, nun, was haben Sie also da gemacht, schon vom Brecht? Und dann habe ich gesagt, ich habe gespielt den Soldaten mit der kurzen Wut. Und wissen Sie, was der gesagt hat? Lecken Sie mich am Arsch.
Ja.
Ja, das dürfen wir nicht senden. Oder doch? Also zu der Dame, die mich das gefragt hat. Weil sie, also ich war einfach empört. Und das war nicht nötig. Aber es hat mir eine riesen Freude gemacht.
Die Frage war ja, wie geht man mit Kritik um? Also was gibt man da eigentlich auch weiter?
Man ärgert sich. Also ich habe mich wirklich.
Also Sie ärgern sich.
Natürlich habe ich mich geärgert. Das ist und vor allen Dingen interessant war, ich habe am Tag nach der Premiere bin ich ins Taxi gestiegen und er guckt mich an und sagte, an Ihrer Stelle würde ich mich heute hier nicht blicken lassen. Da sage ich, was ist denn? Hat er mir ein Zeitungsrohr hingeschmissen und da stand ein Bild und da stand Klaus-Maria Brandauer mit seiner Hure. Dabei war das die Frau Happel, die auch mitgespielt hat. Und der Haupttitel hieß Absturz ins Bodenlose. Ja. Also es war einfach erschrecklich.
Sie ärgern sich?
Ja.
Sie ärgern sich auch
jetzt
richtig?
Jetzt auch wieder, im Moment.
Wo ich es anspreche, ärgern Sie sich wieder? Wir waren ja, Ausgangspunkt war ja, Sie unterrichten Schauspielerinnen und Schauspieler. Kann man sowas, was vermittelt man da? Habt Mut, lest die Kritiken nicht, macht weiter, guckt nach vorne oder was?
Ganz im Gegenteil. Alles lesen, das ist selbstverständlich. Wir müssen ja wissen, wie die Leute über einen denken. Und vor allen Dingen, man kriegt ja dann mit, wer schreibt mit Herzblut, wer verreist einen, weil er es wirklich so empfindet. Und er hat ja auch oft recht. Also das ist ja überhaupt nicht das Problem. Die Frage ist nur, was hilft das? Mhm. Wenn es nicht hilft, dass man sagt, darauf kann man sich einlassen, dann ist es eigentlich ganz wurscht. Und im Grund genommen, wem es wirklich klar werden muss, was er gemacht hat, gespielt hat, ist doch bei einem selber. Es gibt kaum jemand, der so dumm ist, nicht zu wissen, das war jetzt also nicht gerade das Beste. Und das andere ist auch klar. Da waren Zeitungsverrisse dabei, die völlig daneben sind, weil es das gar nicht gelohnt hat, sondern das war einfach nur so, dass man jemanden ärgert. Ja. Aber
Schwamm drüber war die Bewegung von Klaus Maria Brandauer hier zu diesem Thema. Auch zwei Stunden gehen dann doch mal vorbei, auch im Gespräch mit Klaus Maria Brandauer. Ich hatte vorhin ein Thema noch angesprochen, nämlich, dass es gab eine Aufführung, wo Sie einen Bühnenunfall hatten. Peter Stein hat mit Ihnen den Wallenstein inszeniert, 10 Stunden lang. Sie hatten einen Unfall. Wir haben uns hier in der Redaktion darüber unterhalten, wer was auch von Ihnen gesehen hat. Und eine Kollegin hat tatsächlich genau den Wallenstein sehen wollen und hat die Aufführung erwischt, wo Sie einen Unfall hatten und Peter Stein als Regisseur dann mit Textbuch über die 10 Stunden Ihre Rolle gespielt hat, den Wallenstein gespielt hat. Sie sind später aber im Rollstuhl wiedergekommen.
Na, erstens mal war es natürlich toll, dass der Peter Stein als Regisseur mit dem Buch in der Hand das am Abend spielen konnte, wo ich wirklich nicht in der Lage war. Aber schon in der nächsten Aufführung war ich soweit fit und hatte einen Rollstuhl. Der Peter hatte gesagt, da mache ich dir einen ganz alten Rollstuhl so aus der Zeit. Sag ich, bitte mach das nicht, ich möchte einen mit Chrom. Und das weiß ja jetzt jeder, dass das nicht. Und er hat
das
ein
ist
bisschen
nicht
gemotzt.
Ist der im Rollstuhl sitzt.
Also ich hatte einen der tollsten Rollstühle, die es überhaupt gibt, konnte überall ganz schnell und hatte das auch schnell im Griff. Es war übrigens interessant, ich bin aufgerollt und bis fast an die Rampe und hier war das Sitz 1 und ich kam mit meinem Rollstuhl und ich schaue und ich denke, ich sehe nicht recht. Da saß Wolfgang Schäuble im Rollstuhl. Das war ein reiner Zufall natürlich, aber es war aufregend, weil was man da für Gedanken plötzlich bekommt, ist etwas ganz anderes, die sich einfach reinschieben. Aber sonst kann ich nur sagen, die Leute haben genau dasselbe bekommen wie die davor.
Also Vollblutschauspieler Klaus Maria Brandauer wird in diesem Jahr 80. Ihren 70. Geburtstag haben Sie im Burgtheater auf der Bühne verbracht. Haben Sie Ihren 80. schon geplant?
Man spricht darüber.
Man spricht darüber.
Ja, ich sehe es doch.
Es wird geplant. Ja. Okay.
Es wird irgendwie der Geburtstag gefeiert irgendwann.
Es wird Geburtstag gefeiert, Klaus Maria Brandauer. Dankeschön, dass Sie hier waren und alles Gute.
Ich habe mich sehr gefreut, hier wieder Dinge zu erinnern, die man eigentlich manchmal sonst vergessen würde.
Danke.